einen schönen Start in die neue Woche wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wollte für diese Podcast-Folge eine kleine Triggerwarnung vorneweg schicken, denn ich habe eine ganz, ganz tolle Gästin mir geholt. Es geht um das Thema Trauerbegleitung, wenn das eigene Haustier geht. Wir sprechen auch aber so ein bisschen darüber, die Zeit bevor Hunde gehen, wenn sie älter werden, wenn so ein bisschen man schon spürt und merkt, dass die gemeinsame Zeit leider endlich ist. Also bitte jeder wirklich auf sich selbst achten, ob ihr das aktuell hören möchtet, ob das wertvoll und wichtig ist oder ob das vielleicht gerade ein bisschen zu viel für euch ist. Ich finde, dass es eine wahnsinnig schöne Folge geworden ist. Wir haben wirklich die ein oder andere Träne auch verdrückt, aber auch sehr viel miteinander gelacht. Und ich finde ja sowieso, es darf auch beides da sein, lachen und weinen gleichzeitig. Deswegen, ich motiviere euch natürlich, die Folge anzuhören, aber jeder bitte für sich selbst entscheiden. Wer sie anhört, ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Kira, so schön, dass du da bist. Ich muss leider wahnsinnig lachen jetzt beim Intro, weil es hat bei uns eh schon mit der Terminfindung ein bisschen, war es etwas holprig, sagen wir so. Und jetzt haben wir hier auch noch aufnahmetechnische Probleme, weil es bei mir so ausschaut, als würde es nicht aufzeichnen. Also es ist alles sehr aufregend, aber wir werden es hinkriegen, heute diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich bin sehr zuversichtlich und du darfst dich jetzt gerne einmal kurz für alle ZuhörerInnen vorstellen.
Das mache ich sehr gerne. Danke, Christina. Ich bin auch sehr froh, dass es jetzt sowohl mit der Technik als auch mit dem Termin geklappt hat. Ich heiße Kira, ich bin 43, wohne in München, bin eigentlich studierte Kommunikationswissenschaftlerin und habe 2018 nach einem, nennen wir es Schicksalsschlag, entschieden, dass ich mir ein Herz nehme und mich selbstständig mache und arbeite seither mit Hunden. Also jetzt dann seit 6 Jahren bald. Begonnen hat das Ganze mit einer Hundetagesstätte und inzwischen ist es ein reiner Dog-Walking-Service, also ein Gassi-Service für Hunde. Und seit letztem Jahr bilde ich mich außerdem weiter in Sachen Trauerbegleitung.
So spannend. Wir kennen uns ja tatsächlich noch gar nicht live, sondern nur über Instagram haben wir uns quasi verbunden und connected und sind da aber irgendwie regelmäßig, unregelmäßig im Austausch zu verschiedenen Dingen. Und jetzt habe ich mir gedacht, weil gerade das, was du jetzt als letztes gesagt hast, diese Ausbildung zur Trauerbegleitung, das habe ich ja auch über Instagram mitgekriegt, dass du das gestartet hast. Und das finde ich ein so spannendes und wichtiges Thema, dass ich dich unbedingt dazu holen wollte, damit ganz viele Leute darüber erfahren, dass es überhaupt sowas gibt. Ich glaube, das wissen einfach ganz viele noch nicht und wie unfassbar wichtig sowas auch sein kann. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, wie du darauf aufmerksam geworden bist und ja, dann natürlich auch so, was macht man denn da so?
Man macht da ganz vieles. Tatsächlich bin ich auf das Thema Trauer als solches oder auf den Themenkomplex, sage ich mal, Sterben, Tod, Trauer, aufmerksam geworden, als mein Vater 2018 gestorben ist und habe einfach gemerkt, dass dieses Thema zu mir spricht. Also ich habe wahnsinnig viel dazu gelesen, auch so in diesem Gefühl, dass gerade so in Sachen gesellschaftlicher Umgang mit Trauer noch ganz viel Luft nach oben ist. Und zu dem Zeitpunkt ging es nur, in Anführungszeichen, um Menschentrauer. Ne? Also um den Verlust eines geliebten Menschen, den Umgang damit, Hilfsangebote, was anders, was besser gemacht werden kann. Und durch diese Beschäftigung mit dem Thema bin ich auch so ein bisschen auf individuelle Bestatterinnen aufmerksam geworden, die es seit einigen Jahren gehäuft gibt. Also immer mehr Städte, in denen Bestatter arbeiten, die einen bisschen einen anderen Ansatz wagen, der sehr viel auf Begleitung setzt, auf Begleitung der Angehörigen. Und habe dann letztes Jahr ein kleines Praktikum gemacht bei 2 großartigen Bestatterinnen in Regensburg. Und im Gespräch mit denen kristallisierte sich so ein bisschen raus, dass für mich als theoretischer Background für den Fall, dass ich mal mit Menschen arbeiten möchte, die einen Verlust erlitten haben, eine Trauerbegleitung-Ausbildung super wäre. Einfach um Krisenintervention zu lernen, um zu lernen, was machen diese Menschen da eigentlich durch? Was brauchen sie? Was bewegt sie? Welche Arten von Verlust gibt es überhaupt? Und die sind ja ganz vielfältig. Genau, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer entsprechenden Ausbildung und bin sehr schnell fündig geworden, habe die tollste, beste, schönste Ausbildung gefunden, die man nur machen kann, die ich wirklich wärmstens empfehlen kann und bin da jetzt so langsam in der Abschlussphase. Und Teil dieser Ausbildung ist eben auch die Tiertrauer. Trauer um ein verstorbenes Haustier und das hat mich als Hundemenschen natürlich total angesprochen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich da total für brenne und dass in dem Bereich noch viel mehr als im Humanbereich einfach so viel Luft nach oben ist, weil die Trauer um ein Tier so oft belächelt wird vom Umfeld. Und es heißt, aber es war doch bloß ein Hund, es war doch bloß eine Katze. Oder doch neun. Und das wird halt dem, was da war, an Verbindungen, an Beziehungen, an gemeinsamer Historie, an Erlebnissen überhaupt nicht gerecht. Und die Menschen, die ich persönlich kenne, die ihr Haustier verloren haben, sind überwiegend Hunde, die leiden massiv. Also das steht der Trauer um einen Menschen in nichts nach. Weil Verbindung ist halt auch Verbindung. Das Herz unterscheidet nicht. Weine ich jetzt um ein Kaninchen oder weine ich um meinen Onkel?
Ihr voll. Ich habe schon so Gänsehaut, ich kann es überhaupt nicht sagen, weil da steckt schon so viel drin. Ich kann da ja auch jetzt nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich finde sogar jetzt, wenn man zum Beispiel sagt, also ich habe keine Großeltern mehr, die sind mittlerweile alle verstorben. Und natürlich gibt es dann den Abschiedsprozess der Beerdigung, aber das ist ja nichts, was mich im Alltag tatsächlich tangiert, dass meine Großeltern nicht mehr da sind, während als der Anton gestorben ist, unser Dalmatiner, da hast du eine leere Wohnung und die konfrontiert dich einfach jeden Tag. Also das war für mich jetzt ganz persönlich schlimmer und heftiger hat mich das einfach getroffen, ohne dass das jetzt irgendwie in Vergleich gesetzt werden soll. Ja, also jede Trauer ist ja irgendwie so berechtigt. Was ich noch sagen wollte, du darfst gerne, wenn du möchtest, sowohl deine Ausbildung hier erwähnen natürlich, weil es vielleicht für manche ja auch sehr spannend ist, als auch gerne, ich weiß ja, wo du dein Praktikum gemacht hast, weil ich dir fleißig auf Instagram folge und ich tatsächlich dann auch diese Ausbildungsstätte, wollte ich schon sagen, den Bestatter Mädels aus Regensburg, weil ich das auch so spannend fand, eben diese Idee, Bestattungen neu zu denken, finde ich super cool. Also darfst du gerne nennen, verlinken wir auch gerne in den Shownotes dann für alle, die es spannend finden.
Das mache ich sehr gerne. Ich mache das nämlich jetzt direkt in einem Aufwasch. Nämlich die tolle Bestattermodus aus Regensburg heißen Plan B Bestattungen und sind allein schon deshalb toll, weil es zwei Frauen sind, die das machen, was in der Branche schon nahezu revolutionär ist und in einem, sag mal so, konservativen Bundesland wie Bayern erst recht. Und die Ausbildung mache ich bei Vergissmeinnicht. Das ist ein Hamburger Unternehmen von der tollen Annemone und ich bin mit beiden wahnsinnig glücklich. Das Praktikum war großartig und die Ausbildung ist auch unglaublich toll. Also kann ich beides wärmstens empfehlen. Und um nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, den du auch gerade angesprochen hast, das ist so, so wichtig und das ist, glaube ich, genau das, was ganz oft unterschätzt wird, ist, dass so ein Haustier, also bleiben wir mal beim Beispiel Hund bei eurem Anton, der strukturiert ja den gesamten Tagesablauf. Ne? Also alles, was du machst, richtet sich ja ein Stück weit auch nach den Bedürfnissen des Hundes und nach den Routinen, die ihr über Jahre hinweg gemeinsam entwickelt habt und nach den Ritualen, die ihr etabliert habt mit der Zeit. Und dann ist von einem Tag auf den anderen entfällt das alles. Du gehst plötzlich nicht mehr Gassi, du wirst nicht von der Hundeschnauze geweckt, der Kratzbaum ist leer, jetzt im Falle einer Katze, das Körbchen ist leer, du läufst da die ganze Zeit dran vorbei, weißt nicht, was du damit machen sollst, dann hängt irgendwie die Leine an der Garderobe. Fürchterlich. Also auf Schritt und Tritt daran erinnert zu werden, dass da mal was war, was halt jetzt zumindest so in dieser Form nicht mehr da ist und das ist heftig und das macht was mit einem.
Also ich habe das schon immer gesagt, wir hatten ja einfach das Glück, dass wir einen zweiten Hund haben, die Mali. Und die hat natürlich auch unter dem Verlust gelitten, dass jetzt der große Bruder, haben wir ihn immer genannt, nicht mehr da ist. Und dann zwingst du dich natürlich, diesem kleinen Hund was Gutes zu tun. Also achtest du darauf, dass der eben Abenteuer erlebt, schöne Gassi, dass alles noch besonders schön gemacht wird. Hast dann das Glück, dass es ja mit dir selber auch was macht, also dir ja auch hilft. Aber ich habe schon gesagt, bei uns steht es aktuell nicht an, nochmal einen zweiten Hund eigentlich zu holen. Wir werden sehen, ob zufällig nochmal einer reinpoltert. Aber es besteht die Möglichkeit, dass die Mali als Einzelhund stirbt. Unterschrift und dann habe ich eine ganz leere Wohnung. Und das weiß ich, also wir hatten ja auch einen Familienhund, die ist noch länger als der Anton verstorben. Und da waren meine Schwester und ich schon beide ausgezogen. Aber das war wirklich ewig lang, dass du eigentlich nach Hause kommst. Und es ist wieder so eine richtige Watschen, dass dich dieser Hund nicht begrüßt, der dich einfach 17 Jahre lang fast immer begrüßt hat, wenn du nach Hause gekommen bist. Und natürlich wusstest du das, aber jahrelang hat uns das irgendwie verfolgt. Das ist krass.
Ja, die Sache ist ja auch die, dass so ein Haustier, anders als die meisten Menschen, die wir so im Laufe unseres Lebens verlieren, halt auch 24/7 an unserer Seite ist, ne? Also das ist ständig da, wenn jetzt unsere Eltern sterben, in einem Alter, in dem wir längst ausgezogen sind und autark sind, die leben ihr eigenes Leben. Natürlich hat man Kontakt und Berührungspunkte, aber die sind nicht die ganze Zeit da. Und vor allem sind sie nicht deine Schutzbefohlenen. Also weil du bist ja derjenige, ohne den dieses Tier nicht überleben würde. Du bist derjenige, der für Futter sorgt und für Auslastung und Auslauf und alles, was medizinisch notwendig ist. Und das ist ein ganz, ganz herber Verlust, der richtig an die Substanz gehen kann. Also Resilienz hin oder her, das tut einfach wahnsinnig weh. Und die Lücke, die so ein Tier hinterlässt, wenn es stirbt, ist riesengroß.
Und wird auch nie gefüllt. Also das, finde ich, darf man schon mal klar formulieren. Also das ist auch so, ich habe mich ja irgendwann dann wirklich sehr aktiv dafür entschieden, an den Anton mit extrem positiven Emotionen. Also ich möchte eigentlich nicht in Trauer verfallen, weil er eigentlich so ein lustiger Hund war und ich eben nicht, wenn ich an ihn denke, immer dran denken möchte, dass er nicht da ist. Das schwelt klar immer mit, sondern dass ich mich einfach wahnsinnig freue, dass er da war und dass wir so eine schöne gemeinsame Zeit hatten. Ich habe den Faden, glaube ich, verloren, worauf ich raus wollte, aber ist egal. Also so, so habe ich mich jetzt irgendwie entschieden. Und ach ja, genau, was mir tatsächlich einfach in meiner Tätigkeit als Hundeverhaltensberaterin nicht nur einmal passiert ist, und das finde ich was ganz Schlechtes, ich kann es gar nicht anders sagen, ist, dass manche Leute sich viel zu schnell eben aus diesem, ich hole mir jetzt einen neuen Hund, damit ich wieder eine Struktur habe, und die Trauerarbeit um den anderen Hund nicht abgeschlossen ist. Und dann verbringt dieser neue Hund ein Leben im Vergleich. Also wo mal, also die sitzen dann immer vor dir und die ganze Zeit wird mehr über den verstorbenen Hund geredet, als über den, der jetzt da ist. Und dann kommt immer, aber der hat es immer so gemacht und es war so toll. Und da möchte ich schon sensibilisieren, also der neue Hund bitte immer erst einziehen, wenn man echt bereit ist, sich auf das neue Tier echt einzulassen. Also, dass man natürlich mal Vergleiche schlägt, so, ah, lustig, das ist ja, also der war ganz anders in dem Themenbereich als der neue oder jetzt, ist ja ganz klar, aber wirklich mit dieser Offenheit, ja, eben die andere Persönlichkeit wirklich zu sehen und anzunehmen und Lust drauf zu haben.
Total, super, super wichtig, was du da gerade gesagt hast. Und es ist, wie du gerade schon sagtest, so, dass die Lücke ja immer bleiben wird und der neue Hund füllt die ja auch nicht. Aber es ist fatal, wenn man versucht, die Lücke anhand des neuen Hundes zu füllen, weil es dem Hund gegenüber auch nicht fair ist, weil er einfach nicht in seiner Gänze als Persönlichkeit wahrgenommen wird und sein darf. Und ich glaube, es ist ein sehr menschlicher Impuls, diese Lücke zu füllen, weil die Lücke halt wehtut, ne? Und das, die Anschaffung eines neuen Hundes ist in so einem Moment ein dankbares Pflaster, was man da irgendwie auf die Wunde kleben kann. Aber die Wunde heilt halt nicht, wenn da dauerhaft ein Pflaster drüber klebt. Das heißt, die Trauer muss halt trotzdem bearbeitet werden. Ich mag das Wort Trauerarbeit nicht so gern, aber dieser Prozess muss ja trotzdem durchlebt werden. Und diesen Weg, den man da im Idealfall beschreitet, der sollte halt auch bestritten werden, damit man einmal alles fühlt, was halt auch gefühlt werden muss, damit man da gut durchkommt.
Oh ja, da bin ich total bei dir. Auch wirklich dieses zu lernen mit diesen ganzen Emotionen. Also ich bin manchmal dann einfach, also klar, ich kann ja vor der Mali nicht rumschreien, aber wenn man es halt scheiße findet, dann fährt man mit dem Auto irgendwo hin und sitzt in diesem Auto und schreit halt einfach mal, weil es einfach, also bei allem, was es wehtut, ist es ja auch einfach manchmal völlig pragmatisch total scheiße. Man hat einfach keinen Bock auf diese Situation.
Ja, und das ist, also in dem, was da passiert ist, also in dem Tod des Haustieres, findet man auch keinen Sinn. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass man einen Sinn in dem findet, was war, und das einfach so mit in die Zukunft nimmt, so wie du es auch getan hast, dass du sagst, du möchtest Anton jetzt nicht einfach nur hinterher trauern, sondern du möchtest dich vor allem an dem erfreuen, was ihr gemeinsam erlebt habt. Aber an den Punkt muss man erstmal kommen, und das können die einen gut und schnell und vielleicht auch ohne Unterstützung und andere eben nicht. Und da ist es super schön, dass sich da jetzt auch einfach ein bisschen was tut, so in Sachen Trauerbegleitung, die eben auch Tiertrauer berücksichtigt. Und damit Personen, die richtig strugglen, da auch an die Hand genommen werden und so ein Raum geschaffen wird. Und ich glaube, das ist gerade bei Tiertrauer ein ganz wesentlicher Punkt. Ein Raum, in dem alles sein darf, in dem dich keiner verurteilt, weil du um dein Tier weinst, in dem keiner wertet, dass es bloß ein Tier gewesen ist, in dem du ernst genommen wirst in allem, was du so fühlst und in dem alles sein darf. Und das allein ist wahnsinnig hilfreich.
Voll. Und vor allem eben nicht, wo so eine zeitliche Begrenzung, das ist sowas, finde ich, was ja häufig stattfindet, so, ja, jetzt ist aber auch mal wieder gut, jetzt ist der halt schon, weiß ich nicht, wo die Leute den Punkt so für sich ziehen, aber so nach einem Monat ist eigentlich so, jetzt muss ja mal wieder weitergehen, du musst nach vorne schauen. Ja, natürlich, aber es holt dich ja trotzdem auch in Situationen ein und das ist ja ein Leben lang auch so, das darf man ja auch mal sagen. Es gibt einfach Momente, da denkt man einfach da dran und es reißt einen halt einfach wieder so.
Total, also da sind natürlich auch Jahrestage prädestiniert oder bei Tieren einfach auch, dass man eine Katze sieht, die der eigenen Katze sehr ähnlich sah oder einen Hund oder ein Kaninchen oder eine Wüstenrennmaus. Es gibt so viele verschiedene Trigger, die einen da wieder reinkatapultieren. Und das ist ja auch total okay. Man muss halt damit umzugehen wissen. Und gerade bei Jahrestagen zum Beispiel, da weiß man ja, was auf einen zukommt und kann da ein ganz gutes Netzwerk schaffen, das einen dann eben auch auffängt und das einem Halt gibt an Tagen oder Zeiträumen, von denen man weiß, dass die wahrscheinlich nochmal herausfordern werden. Und letztlich unterscheidet sich diese, sag mal, nachlassende Hilfsbereitschaft des Umfeldes bei Trauer um einen Menschen ja auch nicht so Trauer um ein Tier. Nach einer Zeit ist dieser Verlust fürs Umfeld einfach gegessen. Und dann steht man alleine da. Und diese Trauer hat ja kein Enddatum in dem Sinne. Ne? Trauer verläuft in Wellen. Also die Zeit, in der man davon ausgegangen ist, dass Trauer in Phasen verläuft, die so sukzessive eine nach der anderen durchschritten werden, ist zum Glück längst vorbei. Das heißt, man geht davon aus, dass Trauer in Wellen kommt, dass man pendelt zwischen allen möglichen Gefühlen und damit geht eben einher, dass einen sowas auch immer wieder einholen kann.
Spannend. Ich finde auch, was du vorhin eben gesagt hast, ich finde auch zumindest in unserer Bubble, ich glaube, das macht doch mal einen Riesenunterschied, wenn man sich eben so ein bisschen mit Selbstfürsorge und sowas auseinandersetzt, dann kriegt man das natürlich mit, dass gerade Trauerarbeit, ich habe auch eine ehemalige Schulkameradin von mir, habe ich auch über Instagram mitgekriegt, macht eben auch jetzt so Trauerbegleitung und da eine Ausbildung und ich finde es unfassbar und ich fand auch, also Anfang letzten Jahres ist ja von meinem Freund die Mutter verstorben und da hatten wir auch, wir sind zufällig, ist es nämlich echt in München gar nicht so leicht, einen Bestatter zu kriegen. Die sind relativ ausgebucht und hatten deswegen eigentlich Glück im Unglück, dass wir durch diese längere Suche an einen extrem netten Bestatter, also der sich da sehr gekümmert hat und sind dann auch bei so einem Waldfriedhof, also für alle, die in München sind, in Dietramszell, Waldruh heißt der. Boah, das ist wirklich schön, weil ich bin, also ich jetzt ganz persönlich, das kann irgendwie jeder anders sehen, aber ich bin nicht jemand, der an ein Grab geht. Also von allen unseren Familienmitgliedern, wir sind auch allgemein keine Grabgänger und ich brauche das nicht zum, es ist dann eher so, dass ich irgendwas esse, was denen ihr Lieblingsessen war oder irgendwas trinke oder keine Ahnung, so denke ich an Hinterbliebene. Da ist aber jeder anders völlig in Ordnung. Was ich bei Friedhöfen einfach, ist halt einfach diese wahnsinnig schwere Stimmung. Also ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern anders ist als in Deutschland, aber es ist eben, im besten Fall darf kein Kind lachen, das wird gleich ganz böse geschaut. Also es darf halt eben Leben und Tod auf gar keinen Fall gleichzeitig stattfinden, sondern da ist nur Tod. Und das finde ich in diesem Waldfriedhof tatsächlich was ganz anderes. Also da gibt es ja gar keine Grabsteine, sondern es wird alles so in die Natur, geht über. Und dann kannst du da eben im Sommer, klar, angeleint, Hund und so weiter, aber da gibt es einen kleinen See, da schwimmen Kinder, da wird geschrien, da ist Spaß und Trauer an einem Ort. Und das finde ich ganz persönlich unfassbar erfrischend und schön.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Entwicklung, die stattgefunden hat, weg von so klassischen Friedhöfen, um mehr zurück zur Natur zu kommen. Ne? Also so diese Waldfriedhöfe sind von der Stimmung, wie du schon sagtest, ganz anders als so ein klassischer Friedhof, gerade so katholische Friedhöfe. Die können natürlich auch schön sein, aber die Stimmung ist einfach eine andere. Und was ich glaube, was ganz wichtig ist, ist dieses Ritualisierte. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du erstellst irgendwie Verbindungen zu einem Verstorbenen her, indem du was isst, was diese Person immer super gerne gegessen hat, und dann denkst du an sie und freust dich. Und Rituale schaffen halt auch Verbindung. Und auf Friedhöfen, bei Beerdigungen, bei Beisetzungen gibt es ja wahnsinnig viele Rituale. Und das ist auch so ein Punkt, der bei Tiertrauer fehlt. Es gibt super wenig Tierfriedhöfe. Das heißt, es gibt kaum einen Ort, wo jemand hingehen kann, wenn er das eben braucht, wenn er das gerne machen würde, wo sein Tier dann beigesetzt ist. Sondern in den meisten Fällen ist es so, dass das Tier im Krematorium verbrannt wird und man die Asche dann in der Urne zurückbekommt. Und dann stehst du da in dieser Urne und weißt überhaupt nicht, was du damit machen sollst, weil stellst du sie jetzt auf den Kaminsims, bundest du sie irgendwo ein, was du nur darfst, wenn dir das Grundstück halt auch gehört. Das heißt, wohin damit? Und anders als bei einem Menschen, der stirbt, bei dem eine Beerdigung stattfindet, es werden Reden gehalten, es gibt Blumenschmuck, es findet eine richtige Verabschiedung statt. Das ist bei Tieren halt nicht so. Ne? In den meisten Fällen werden sie vom Tierarzt eingeschläfert, entweder in der Praxis oder bei einem zu Hause. Dann kommt der Tierbestatter, holt das Tier ab und dann kriegt man irgendwann die Asche zurück. Und dazwischen ist nichts. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass man da auch eine Möglichkeit schafft, sich zu verabschieden, um das auch so richtig zu begreifen, was da gerade passiert und dass dieses geliebte Tier jetzt tatsächlich nicht mehr da ist.
Ja, wir hatten das, wir haben das Glück eigentlich gehabt, finde ich, dass wir den Anton zu Hause einschläfern konnten, dass wir diese Zeit quasi hatten in der vertrauten Umgebung. Und bei uns hat tatsächlich der Tierarzt ihn direkt mitgenommen und dann übergeben. Und was ich da total krass fand und was ich gerne früher gewusst hätte, ist, dass dieses Einschläfern brutal schnell geht. Also das ist nicht eben dieses so, der schläft dann ein, sondern das ist wirklich, du setzt die Spritze und zack. Ja. Das also ja. Kann wohl auch, wenn die noch ein bisschen fitter körperlich sind, er war halt schon sehr alt, ein bisschen länger dauern. Aber das hat mich damals krass geschockt einfach, wie schnell das dann ging.
Das Aufklärungsarbeit seitens des Tierarztes ist natürlich auch total wichtig, ne? Weil in den meisten Fällen bekommt das Tier ja erst ein Beruhigungsmittel gespritzt und dann quasi diese Überdosis, die dann den Herzstillstand herbeiführt. Und dieser zweite Schritt, diese zweite Spritze wirkt wirklich super schnell. Und das muss man den Tierhalterinnen unbedingt sagen, damit die wissen, was auf sie zukommt, damit sie wissen, am besten verabschiede ich mich, bevor diese Spritze gesetzt wird, während der Hund oder die Katze nur in Anführungszeichen das Beruhigungsmittel intus hat, weil dann geht's halt wirklich fix und das kann schon auch echt traumatisieren.
Ja, voll. Also wir haben uns mehr als ausgiebig, Gott sei Dank, trotzdem verabschiedet, aber ich fand's heftig und sonst möchte ich auch überhaupt nicht sagen, er hat es so nett gemacht. Also das war Gott sei Dank der Tierarzt, der den Anton auch wirklich lange begleitet, also seit wir ihn hatten, begleitet hat, wo ich mir auch immer denke, auch brutal, brutaler Job für den Tierarzt einfach. Auch, also ich glaube, immer sowieso einschläfern, aber auch ein Tier, das du eben noch so lang begleitet hast, ist schon richtig heftig, auch emotional. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Und genau, wir haben ihn dann aus dem Krematorium abgeholt. Und das war für mich auch nochmal so ein, das hätte ich nie gedacht, dass ich das so emotional finde. Aber es war wirklich, boah, ich muss jetzt echt aufpassen, nicht anfangen zu heulen, aber es war wie nach Hause holen. Ich saß in diesem Auto und wir haben uns für keine Urne entschieden, weil ich all diese Urnen so hässlich und kitschig fand.
Der hat sich ja zum Glück was getan in der Zwischenzeit, aber ich weiß, was du meinst.
Die haben ja immer noch in diesem Pappkarton und so steht er auch immer noch bei uns rum. Gott sei Dank ist es ihm, glaube ich, völlig wurscht. Und ich freue mich trotzdem, wenn ich ihn abstaube. Aber ich saß mit dieser Urne im Auto und habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe Minuten gebraucht, um überhaupt Auto fahren zu können, weil es war wirklich so, oh Gott sei Dank, ich habe ihn wieder bei mir, was natürlich, also, aber es war einfach krass emotional. Und das hätte ich nicht gedacht, so, dass mich, weil ich sonst eben auch nicht so ein Urnen-Typ oder irgendwie was bin, aber ich glaube, ich könnte ihn auch nicht auf den Friedhof geben. Also unser Ziel ist schon, irgendwann mal eine schönere Verpackung für die Überreste mal so ein bisschen würdevoller zu gestalten. Aber ich glaube, ich kann ihn irgendwie nicht hergeben. Und eigentlich war so die Idee schon, ihn mal irgendwo zu verstreuen, was man wahrscheinlich auch nicht darf, aber der weiß ja keiner. Aber irgendwie geht es nicht.
Nein, darf man nicht, aber genau, weiß ja keiner.
Fiese Ausruf hier.
Nee, und letztlich, das ist ja auch total individuell, ne? Also es gibt Menschen, denen das super wichtig ist, diese Asche wieder in Händen zu halten, sie bei sich zu haben, sie, wie du gerade sagtest, nach Hause zu holen. Und dann wiederum gibt es Menschen, für die ist es absolut unbegreiflich, dass dieser Inhalt, dieser Urne jetzt alles sein soll, was von ihrem Tier noch übrig ist. Und die das überhaupt nicht tröstet, sondern alles nur noch schlimmer macht.
Und es ist ja lustig, weil sich das so verändert. Ich war mal bei einer Kundin zu Hause, die hat sich dann irgendwann nämlich den zweiten Hund geholt, dann hat sie mich eben angerufen, so dass wir da ein paar Sachen besprechen, und hatte ihren ersten Hund eben in einer Urne im Regal stehen. Und ich weiß so, dass ich mir so dachte, nee, das ist nicht meins. Das würde ich nie machen, ja. Und jetzt, also es ist genau, also wie gesagt, es ist jetzt nicht so eine Urne, aber in einem Pappkarton steht er sehr wohl bei uns präsent auf dem Sideboard.
Bis die Zeit halt gekommen ist, zu der man weiß, was man jetzt mit der Asche machen möchte, ne? Ja, total individuell, und eigentlich ist es ja auch still, ne? Also dieses Asche mit nach Hause nehmen darf man bei Menschen ja zum Beispiel nicht. Oder nur in Ausnahmefällen, wenn man eine Überführung macht. Aber eigentlich ist es ja total wertvoll, dass wir in einem gewissen Rahmen selbst entscheiden können, was wir damit machen wollen. Weil es halt diesen Friedhofszwang für Haustiere eben nicht gibt, anders als bei Menschen. Die Asche von Menschen muss immer beigesetzt werden. Und zwar nicht im eigenen Garten, sondern halt auf ausgewiesenen Flächen, eben ein Waldfriedhof oder ein klassischer Friedhof. Und da kann man schon auch viel Schönes draus machen. So aus diesem, das Tier wieder bei sich haben. In einer völlig veränderten Form natürlich. Aber es gibt auch anders als früher tatsächlich auch geschmackvolle Urnen inzwischen. Es gibt super hübschen Erinnerungsschmuck. Muss man alles mögen, ist auch alles nicht jedermanns Sache. Aber es gibt wirklich schöne Möglichkeiten, das alles persönlicher und auch individueller und eben auch geschmackvoller zu gestalten, als es vor einiger Zeit noch der Fall war. Und das ist schon auch tröstlich, ne, zu wissen, dass sich das alles irgendwie stimmig oder stimmiger anfühlt. Man ein gutes Gefühl hat bei dem Bestatter, das Gefühl, dass das Tier da gut aufgehoben ist. Wobei auch da sicherlich noch Luft nach oben ist. Also es auch so in Sachen Begleitung der Tierhalterinnen, die um ihr Tier trauern, da kann schon noch mehr gemacht werden, als es aktuell der Fall ist, weil Tierkrematorien natürlich eine klassische Dienstleistung an, ne? Also die sind schon auch für die Menschen da, die da anrufen, aber die rufen natürlich in einer absoluten emotionalen Notlage an. Und da wäre es schon schön, wenn man das irgendwie schaffen würde und wenn man eben auch so den Skill hätte, denen so ein bisschen Halt zu geben in dem Moment. Über floskelige Beileidsbekundungen hinaus.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, es ist halt auch so, natürlich ist es irgendwie so ein Bestatter, egal ob jetzt Mensch, Tier, whatever, muss sich natürlich auch ein bisschen schützen, weil es ist halt täglich Brot und du hast halt wirklich mit Menschen in Ausnahmesituationen zu tun. Es ist krass herausfordernd, also stelle ich mir echt schwierig vor. Aber trotzdem ist es halt so, es ist halt dein Job so. Und dann muss man eben auch da gucken, wie kann man die stärken, dass sie das eben auch wirklich begleiten können. Und was ich, glaube ich, besonders wichtig finde, ist eben, wenn du jetzt auch gerade so bei Plan B-Bestattung zum Beispiel, deswegen folge ich denen auch, finde ich halt die schöne Idee, einfach Dinge neu denken zu können. Das heißt ja nicht, dass es jeder mitmachen muss, ja. Also wer einfach so eine ganz traditionelle Beerdigung total gut findet, der darf das ja auch machen. Aber dass Leute eben nochmal einen neuen Zugang zu Trauer, die eben sagen, mich holt es einfach gar nicht ab, es schreckt mich eher ab, es macht es mir schwieriger. Und das eben auch über Trauer mehr gesprochen wird, also dass wir einfach dem Tod mehr Raum geben, also einfach mehr, also ich bin jemand, ich habe ein Riesenproblem mit Sterben und Tod und sowas, so schon aus meiner ganzen Kindheit raus, weil das einfach nur eine Schwere hat, die natürlich auch dazu gehört, aber es ist halt auch viel weggeschoben einfach, und das ist was ich in den letzten Jahren einfach dann wirklich lernen musste, so ja, es gehört dazu, und je mehr man sich damit auseinandersetzt, wird es einfach besser. Es ist trotzdem nicht schön und es ist trotzdem nicht großartig, aber irgendwie einfacher.
Ja, und das ist auch so eine Sache bei Trauer um ein Tier, da steckt ganz oft noch andere Trauer dahinter. Erlebnisse aus der Kindheit, Verluste, die man erlitten hat, die einfach nie so verarbeitet wurden, wie sie hätten verarbeitet werden können. Einfach auch so ein bisschen der Trauerkultur in der eigenen Familie geschuldet. Also in den wenigsten Familien wird ja sehr offen mit diesem Thema umgegangen. Und wenn ein Tier stirbt, stellt sich ganz oft heraus, dass da noch ganz viele andere kleine Trauerbaustellen drunter liegen, die halt dann mit hochgeschwemmt werden im Zuge dessen. Und auch da ist es total schön, wenn man jemanden in der Begleitung einfach diesen Raum geben kann, das alles auszusprechen und eben auch mit zu bearbeiten, was davor war, was viele eben gar nicht auf dem Schirm haben, ne? Weil das Unterbewusstsein ja einfach ganz gut ist im so Dinge in die Schublade packen, die man halt in dem Moment, wenn sie aufkommen, nicht packt oder man davon ausgeht, dass man eben nicht gewachsen ist. Und auch da glaube ich, dass dieses Zuhören und diese Enttabuisierung dieses Themas echt einen richtig guten Effekt auch so gesamtgesellschaftlich haben kann. Und da spreche ich jetzt eben nicht nur von Tiertrauer, sondern einfach generell dieser andere Umgang mit Trauer und zu zeigen, Trauer ist scheiße, Trauer tut weh, es tut super weh, jemanden zu verlieren. Aber Trauer darf auch fröhlich sein und Trauer darf auch bunt sein und man darf sich vernetzen und man darf weinen und man darf lachen und all diese widersprüchlichen Gefühle sind total legitim und alles, was du fühlst, wenn du trauerst, ist wahr und sollte gesehen werden. Und da fände ich es auch total schön, wenn ich mit meiner Arbeit, die ich dann irgendwann mal beginnen werde, wenn ich soweit bin, auch mit der Ausbildung, wenn ich da ein bisschen was zu beitragen kann, dass das Thema so ein bisschen leichter scheint.
So wichtig.
Und dass man Berührungsängste abbaut und sich helfen lässt.
Ja, unbedingt.
Wenn es nicht mehr geht.
Also wir hatten das zum Beispiel eben bei dem Tod von der Mama von meinem Freund, dass der Bestatter eben eine Aufbahrung empfohlen hat. So, weil er gesagt hat, es ist total wichtig, sich da ordentlich zu verabschieden. Jetzt bin ich ja jemand, der Tod total gerne wegschiebt und war halt so, um Himmels Willen, ich will diese Leiche eigentlich gar nicht sehen. Ich fühle mich total überfordert mit dieser Gesamtsituation. Aber klar, also will ich ja auch meinem Freund beistehen und so. Und es hatte was krass Heilsames. Ich kann es nicht anders sagen.
Total. Das ist genau die Erfahrung, die ich auch bei Plan B gemacht habe, dass es unfassbar wertvoll ist, wenn die Angehörigen sich nochmal verabschieden können. Und man hat ja ganz oft auch so schreckliche Bilder im Kopf, wie der oder diejenige wohl aussehen mag. Und dann stellt man fest, ist gar nicht so schlimm.
Aber anders.
Aber das ist mir auch wichtig.
Ich finde, also es war wirklich... Also ich finde, es wird halt einem nochmal so deutlich, also ich war ja beim Anton auch so, weil ich diesen Prozess mitbegleitet habe, du siehst ja wirklich dann, weder ein Mensch noch ein Hund ist seine Hülle.
Ja.
Das ist ja wirklich, also die Seele ist raus und du denkst, es sieht einfach anders aus. Es ist so.
Aber das ist genau der Punkt, der ja auch dazu führt, dass du begreifst.
Ja, ja, voll.
Also dass die Person oder das Tier wirklich gestorben ist.
Ja.
Und diese Möglichkeit nicht zu haben, kann auch richtig nach hinten losgehen. Und deswegen, also ich verstehe total, dass Aufbahrungen nicht jedermanns Sache sind, aber das Feedback, was ich bekommen habe während meines Praktikums und auch was ich mitbekomme in meiner kleinen Bestattungsbubble, ist ein total positives. Da ist so viel Dankbarkeit, dass jemandem die Möglichkeit gegeben wurde, nochmal Zeit mit dem Verstorbenen zu verbringen und sich zu verabschieden und zu realisieren, okay, der ist jetzt wirklich nicht mehr da.
Ja, und in dem Zuge habe ich nämlich, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, ich glaube letztes Jahr irgendwann, dass das wirklich extrem häufig bei den Tierärzten vorgibt. Wahrscheinlich habe ich es im Tierarztblog gelesen, dass die Leute ihre Tiere zum Einschläfern abgeben und nicht mit reinkommen, weil sie das seelisch nicht packen. Und
ja,
da muss ich sagen, sind mir echt Schauer über den Rücken gelaufen. Also im ersten Moment natürlich absolut dem Tier wegen, wo ich sage, Leute, also es tut mir wirklich leid, aber da müsst ihr euch mal in den Hintern treten, weil das finde ich, also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, der das mal gemacht hat, weil er es nicht gepackt hat. Aber das gehört schon mit dazu, dass man dann das einfach auch mittragen muss, weil das ist für ein Tier echt ein Albtraum. Also da das alleine irgendwo reinzuschieben und sich selbst zu überlassen, das darf man wirklich nicht machen. Also nehmt euch Leute mit, die euch unterstützen und begleiten da. Da absoluter Freund, wenn das halt möglich ist. Geht ja auch nicht immer geplant, aber auch wirklich nochmal aufgerufen, auch für einen selber.
Ganz, ganz wichtig. Und natürlich unfassbar herausfordernd.
Voll.
Die Sache ist ja auch die, dass wir sind ja in unserem Leben als Tierhalterinnen total darauf erpicht, dieses Tier am Leben zu halten. Und wir sind aber in den meisten Fällen diejenigen, die dann die Entscheidung treffen, dieses Leben jetzt zu beenden. Was für eine Verantwortung.
Brutal.
Und um diese Verantwortung gerecht zu werden, sollte man natürlich eine Möglichkeit mit dabei sein, wenn das Tier dann eingeschläfert wird.
Ja.
Und es ist ganz krass, was da an Emotionen losgetreten wird. Da sind auch ganz viele Schuldgefühle mit dabei, weil man sich nie sicher sein kann, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischt hat.
Ja.
Ob er nicht vielleicht noch eine schöne Woche gehabt hätte oder einen tollen Monat. Oder war ich vielleicht sogar zu spät dran, habe ein paar Tage zu lange gewartet und er hatte Schmerzen. Also da spielt so viel mit rein. Das ist echt nicht zu unterschätzen.
Und kann ich nur unterschreiben, weil hatten wir ganz genauso. Also der Anton hat sich einfach mit dem Laufen dann irgendwann schwer getan. Also wir mussten dann Tage oder situationsweise schon so ein, also wir hatten ja eh schon Wagen so, damit er mit Gassi gehen kann, drin liegen kann, draußen laufen kann. Aber wir hatten teilweise auch wirklich für die Hinterläufe so eine Schlaufe. Und das war schon echt heftig manchmal. Aber er hatte dann dann eben auch nach so Phasen immer wieder sehr gute Phasen. Und was ich da echt auch nur sagen kann, holt euch wirklich ein Netzwerk. Also wir haben natürlich mit ihm regelmäßig Physio gemacht. Wir haben uns mit der irgendwie ausgetauscht. Wir standen auch mit dem Tierarzt da im. Und beide hatten wirklich die Ansage, wenn sie irgendwie merken, dass wir da an irgendwas klammern und uns irgendwas schönreden, was vielleicht ihm nicht mehr gut tut, dürfen sie gerne da sensibilisieren und sollen es bitte offen ansprechen. Also auch da die Leute wirklich abholen und einladen. Und wir sind schon einmal ins Murnauer Moos gefahren, weil wir da immer so gerne spazieren gegangen sind und haben gesagt, es wird der letzte Spaziergang und am nächsten Tag tätigen wir den Anruf. Und dann ist er einfach für seine Verhältnisse so gut gelaufen, wo wir gesagt haben, ja gut, dann nicht. Und haben 24 Stunden rausgeholt und dann war aber auch wirklich klar, es ist. Und der Tierarzt kam auch rein und ich habe als allererstes zu ihm gesagt, wir zahlen ihm alles. Wenn er jetzt irgendwie sieht, dass der Anton irgendwie noch fit genug ist, dann machen wir das jetzt nicht so. Also so, und dann er hat uns wirklich nur so angeschaut und ja, dann war auch klar, gut, das war's jetzt. Und das ist brutal, weil du rufst ja an und es dauert natürlich, bis die kommen. Und die Zeitspanne, die war so heftig, weil da rennt die Sanduhr durch. Es ist brutal. Das war's mit der ersten Folge. Keine Sorge, nächste Woche geht es weiter mit Teil 2. Unbedingt anhören. Es wurde noch sehr lustig und traurig und alles und wie es dazugehört. Ich hoffe, Teil 1 hat euch gefallen und wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder.